Für mich ist es heute das erste Mal in dieser Gemeinde am Sonntagvormittag. Und ich muss euch sagen, die Predigtvorbereitung war für mich unglaublich schwer. Vielleicht, ich weiß nicht warum. Ich habe seit etwa 2 Jahren nicht mehr gepredigt und ich hatte Angst, so wie jemand, der gerade von der Bibelschule kommt und in der Gemeinde die erste Predigt hält, ungefähr. Ich weiß nicht warum, am Mittwoch waren wir dann hier zusammen zur Gemeindestunde und dann haben mir einige von euch gesagt, sie beten für mich. Und ich habe das gemerkt, gestern bei der abschließenden Vorbereitung war mit einmal die Angst weg. Heute Morgen war sie wieder da. Und ich habe die Predigt zu Ende vorbereitet und der Herr hat mir geholfen und glaubt mir, trotzdem werden da Fehler drin sein. Aber ich glaube, der Herr kann uns segnen, auch mit einer Predigt, die nicht vollkommen ist, wo Fehler drin sind. Ich habe das schon sehr oft erlebt bei anderen Predigern, wo ich auch Fehler entdeckt habe, aber der Herr hat mich trotzdem gesegnet. Und ich wünsche mir, dass er das auch heute macht. Lasst uns kurz stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir sind heute hier, weil du uns errettet hast, weil du zu uns reden willst und du bringst uns durch bis zum Ende. Und wir bitten dich, dass du uns segnest. Sei du mitten unter uns und zeig du uns das große Werk, das du für uns getan hast, dass es uns wieder noch viel mehr wert wird. Danke, dass du hier bist. Amen. Also der Text, den habt ihr schon heute zum Teil gehört. Wer eine Bibel dabei hat, der Text steht in Lukas Kapitel 1, ab Vers 26 bis 38. Das ist praktisch die Fortsetzung von dem, was John Berg uns am letzten Sonntag gepredigt, gelehrt hat. Dabei ging es ja um Zacharias, heute geht es um Maria. Und derselbe Engel, der Engel Gabriel, der bei Zacharias war, der erscheint jetzt auch der Maria. Lasst uns den Text lesen, ab Vers 26, Lukas Kapitel 1. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war, und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt wurde. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Wir erleben hier eine Geschichte, die einzigartig war und für immer bleiben wird. Maria soll schwanger werden und sie soll Gottes Sohn in ihrem Leib austragen und gebären. Was für eine außergewöhnliche Geschichte. Hier stecken eine Menge Wahrheiten drin in diesem Text und ich habe nur zwei herausgesucht. Da ist so viel drin. Man könnte stundenlang darüber predigen, aber wir müssen uns beschränken, sonst wird die Zeit zu lang. Der erste Gedanke, den ich da herausgenommen habe, den möchte ich umschreiben mit Maria, die Begnadete. Maria, die Begnadete. So wie schon bei Zacharias und Elisabeth hat Gott, der Herr, hier die Maria als Werkzeug seiner Wahl für dieses große Ereignis bestimmt. Warum gerade Elisabeth? Warum hier die Maria? Und die Antwort ist so einfach wie klar: Weil Gott, der Herr, es so wollte. Es lag nicht so sehr an der Gerechtigkeit der Maria, auch nicht an ihrer möglichen Keuschheit, sondern einfach, weil Gott, der Herr, es in seiner Souveränität so beschlossen hatte. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz gestellt, schreibt Paulus in Galater Kapitel 4, Vers 4. Vom ersten Augenblick an bis zur Vollendung unserer Rettung am Kreuz auf Golgatha bestimmte der Vater im Himmel den gesamten Vorgang, den gesamten Ablauf der Menschwerdung seines Sohnes, auch die kleinsten Kleinigkeiten. Ich denke daran, die letzten Tage unseres Herrn auf der Erde. Die Juden hatten gesagt, wir wollen ihn umbringen, aber bloß nicht am Fest. Aber genau das war Gottes Plan. Es sollte genau an dem Fest stattfinden, was die Juden schon lange, lange vorher gefeiert hatten. Das Fest, wo die Juden vor dem Auszug aus Ägypten die Zagen an ihren Türen, die Eingangstüren, mit Blut von einem geschlachteten Lamm eingestrichen, eingepinselt haben. Und jetzt, genau an diesem Fest, das Passafest, genau da wollte Gott dieses Erlösungswerk vollenden. Und da konnten die Juden machen, was sie wollten. Es kam bis zum letzten Augenblick, genauso wie Gott, der Herr, es geplant hatte. Vom ersten Augenblick bis zur Vollendung unserer Rettung. Warum er gerade die Maria als Mutter Jesu bestimmt hatte, das wissen wir wahrscheinlich nicht. Das ist Gottes Sache, ist Gottes Geheimnis. Aber einige Einzelheiten werden uns in diesem Bibeltext berichtet und ich denke, es lohnt sich, die etwas genauer anzuschauen. Der Engel Gabriel, so steht es hier, kam zur Maria hinein. Und ich stelle mir das mal so richtig bildlich vor. Wenn ich irgendwo in einem Raum wäre und ein Engel würde zu mir kommen, ich würde mich mit Sicherheit ziemlich erschrecken. Und so ging es auch der Maria. Sie hat sich erschrocken. Lukas beschreibt ja diese zwei Ereignisse, das mit Zacharias und Maria. Das sind eigentlich zwei Ereignisse, die ziemlich gegensätzlich in einem Punkt sind. Nämlich, der Zacharias, der hatte mit Sicherheit auch einen Glauben, einen festen Glauben, denke ich. Aber er hatte Zweifel. Und bei der Maria sehen wir das nicht. Sie hat erst überlegt, wie kann ich schwanger werden, wenn ich überhaupt keinen Mann gehabt habe. Und fragte dann, wie soll das gehen? Ich habe doch keinen Mann. Und als der Engel ihr das dann erklärt hat, war die Frage geklärt und sie war einverstanden und sie hat nicht gezweifelt. Maria stellt überhaupt keine Bedingungen und sie sagt einfach so, ja, mir geschehe nach dem, was du gesagt hast. Maria stellt keine Bedingungen, keine Einwände, kein Ja, aber, sondern sie legt ihre Zukunft in Gottes Hand. Und das ist das Beste, was sie tun konnte. Erstmal scheint es ja unglaublich schwierig zu sein. Und ich bin mir sicher, die Maria konnte das überhaupt nicht überblicken, was jetzt alles kommen würde. Aber einige Sachen wusste sie mit Sicherheit. Sie sollte schwanger werden und sie war nicht verheiratet. Viele von uns wissen das auch heute aus ihrer Jugendzeit. Da war das auch in unseren Gemeinden eine ganz große Schande. Ist es heute noch, aber damals war es viel schlimmer. Und so ähnlich muss es auch der Maria gegangen sein. Was werden die Leute sagen? Denn die glauben das ja gar nicht, dass das vom Heiligen Geist gekommen ist. Was wird meine Familie denken? Aber trotz allem hat Maria gesagt, ja, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Vers 38. Ich frage mich, wie reagiere ich, wie reagieren wir, wenn wir uns entscheiden müssen für oder gegen den Willen Gottes? Die uneingeschränkte Bereitschaft der Maria, sich völlig dem Willen Gottes zu unterstellen, ist für uns alle, da ist sie für uns alle ein großes Vorbild. Sie ist bereit, in der Sache Gottes auch Benachteiligungen hinzunehmen. Sind wir auch bereit, Benachteiligungen zu ertragen? Oder wenn man uns verachtet um die Sache Jesu, da ist Maria uns ein Vorbild. Denn ich denke, das hat sie schon gemerkt, das hat sie schon gewusst, dass das kommt. Trotzdem sagte sie, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Diese Überlegungen der Maria dürften aber nur ein Teil ihrer Gedanken gewesen sein. Der Engel sagt zu ihr, du hast Gnade bei Gott gefunden. Wir haben heute eben eine andere, etwas andere Übersetzung gehört. Da ging es um die Gunst. Ich vermute, das ist so wie bei vielen Wörtern aus einer anderen Sprache, nicht nur Griechisch oder Hebräisch oder Aramäisch, sondern das ist auch im Englischen so. Wenn ich ein Wort exakt ins Deutsche übersetzen soll, aus dem Englischen, dann gibt es oft Probleme, weil es für viele Begriffe nicht exakt den Begriff im Deutschen gibt. Aber das ist egal. Wir verstehen, was gemeint ist. Du hast Gnade bei Gott gefunden, sagt der Engel. Kein Wort von möglichen Unannehmlichkeiten der Maria. Einfach nur, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das allein zählt. Die Gnade wiegt so viel schwerer als alle Unannehmlichkeiten. Und alle Unannehmlichkeiten müssen dagegen verblassen. Und das scheint mir, das ist unglaublich wichtig. Das ist ein Punkt, den Paulus in Römer Kapitel 8 auch beschreibt. Er sagt an der Stelle, ich formuliere das jetzt mit meinen Worten, die Probleme, die wir hier haben, die Schmerzen und die Unannehmlichkeiten, und das ist ja für manche sehr schwierig, es kann auch für den einen oder anderen bei einer Verfolgung den Tod bedeuten. Und Paulus sagt, alle diese Dinge sind unwichtig, unerheblich im Vergleich zu der Herrlichkeit, die noch kommen soll und deren wir teilhaftig werden. Und so ist es auch hier bei der Maria. Der Engel macht nicht den Fehler, wie wir Menschen das häufig machen, dass wenn wir jemanden um etwas bitten, dann erzählen wir ihm erstmal, dass wir wissen, das gibt große Probleme, das wird hier und das wird da anecken und du wirst immer wieder mutlos werden oder was weiß ich. Der Engel, nichts. Warum? Er wusste ganz genau, dass hier diese Gnade bei Gott sehr viel wichtiger ist und alles andere, auch alle Probleme in den Schatten stellt. Ich komme zum zweiten Hauptgedanken. Der Engel sagt, in Vers 35 können wir das lesen, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Gottes Sohn genannt werden. Wer eine Bibel dabei hat, dem wird aufgefallen sein, dass ich jetzt ein Wort anders gelesen habe als vorher am Anfang in der Elberfelder Übersetzung. Ein Wort. Ich lese nochmal. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Gottes Sohn genannt werden. In den meisten Übersetzungen steht, das geboren wird. Ich kann nicht Hebräisch. Ich muss mich also mit den ganzen Dingen, wo es um Übersetzungen geht, immer auf Kommentare verlassen. Und so, deswegen weiß ich, das Wort geboren ist nicht ganz richtig übersetzt. Das Wort gezeugt werden, das kommt der Sache schon wesentlich näher. Das gezeugt wird, soll also Gottes Sohn genannt werden. Was im Leib der Maria gezeugt werden wird, heißt hier das Heilige, nicht ein Heiliger oder das Geheiligte. Das Ungeborene wird nicht erst durch die Gnade geheiligt, wie die heiligen Männer des Alten Testamentes. Es ist vom ersten Augenblick des Gezeugtseins an das Heilige. Das heißt, das von Sünden Unbefleckte, das Sündlose. Das Gezeugte in Maria war also von Anfang an heilig und wurde nicht durch die Sünde gezeichnet, wie bei anderen Menschen. Jesus, der Sohn Gottes, wurde also nicht in Sünden empfangen, wie es der Psalmist sagt, Psalm 51, Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Der Psalmist war sich seiner sündigen Natur, die er schon seit seiner Geburt hatte, bewusst. Paulus sagt in Römer Kapitel 3, Vers 12 zum Beispiel, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und dabei zitiert er Jesaja 53 und Psalm 14. Nach den Worten des Paulus sind ausnahmslos alle Menschen Sünder, außer ein einziger, nämlich Jesus. Er war der Sohn Gottes. Und das ist er auch heute noch. Allein Jesus, Gottes Sohn, wurde nicht in Sünden empfangen von seiner Mutter. Er war vom ersten Augenblick seiner Zeugung an heilig, ohne Sünde. Man fragt sich, wie war das möglich? Wie konnte Jesus als das Heilige in der Maria gezeugt werden, wenn sie ja auch, wie wir alle, in Sünden empfangen wurde? Und ich denke, an dieser Stelle muss man sehr aufpassen, dass man nicht glaubt, die Bibel sei logisch. Sie ist nicht logisch, sie ist göttlich. Die katholische Kirche hat auf diese Frage eine Antwort. Ich nehme mal an, dass von euch gibt es einige, die das wissen. Sie sagen, Maria selbst sei frei von jeder Sünde und ohne Erbsünde auf die Welt gekommen. Die katholische Kirche nennt das Marias unbefleckte Empfängnis. Dieses feiert die katholische Kirche am 8. Dezember, das haben wir gerade hinter uns. Aber so etwas finde ich nicht in der Bibel. Und ich denke, wir sollten die Bibel ernst nehmen, so wie sie ist. Nichts dazu dichten und auch nichts weglassen. Es heißt in Vers 35, dass das Kind ein Heiliges sein werde, weil Maria vollkommen ohne Sünde war, sondern weil der Heilige Geist über die Jungfrau kommen werde, um das Heilige in ihr zu zeugen. Wie Gott das gemacht hat, das wissen wir nicht. Es muss uns reichen, einfach das zu glauben, was Gottes Wort uns sagt. Wir nehmen das im Glauben an und vertrauen dem Herrn, dass er alles gut gemacht hat. Schließlich sagt dann der Engel auch noch in Vers 37, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Oder andere Übersetzung, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jesus war und ist der ewige Herr. Er war und ist der Sohn Gottes und er war von Ewigkeit. Deswegen fand ich, als ich zum ersten Mal das so richtig begriffen habe, diese eine Aussage von Jesus so wunderbar. Aus Johannes 8, Vers 58, da steht Jesus in einem Gespräch mit den Juden. Und in diesem Gespräch hat er einen Satz gesagt. Er sagte, ehe Abraham war, bin ich. Er hat nicht gesagt, ehe Abraham war ich, bin. Grammatisch könnte man vielleicht sagen, das passt nicht so richtig. Aber warum? Jesus ist der, von dem im Alten Testament steht, ich bin, wird dich senden. Mose sagte, was soll ich dem Volk sagen? Wer hat mich gesandt? Ich bin. Das ist unglaublich schwer ins Deutsche zu übersetzen. Aber dieser Ich bin war Jesus. Er war damals schon da. Und er war jetzt auf der Erde. Manchmal, denke ich, fragen wir uns, warum hat Gott eine so unglaublich komplizierte Geschichte mit uns Menschen gemacht? Warum hat er das alles auf sich genommen, der Herr Jesus? Hätte er es sich nicht viel einfacher machen können und uns allen uns selbst überlassen? Schließlich sind wir alle in unserer Natur Gott gegenüber feindlich eingestellt seit unserer Geburt. Wir sind alle gegen Gott in unserer alten, wie Paulus sagt, in unserer alten Natur. Und als Jesus kam, waren wir alle Feinde Gottes. Warum hat Gott sich trotzdem so viel Mühe gemacht? Warum hat Jesus das auf sich genommen? Jesus hat uns gesagt, warum. Er konnte es mit meinen Worten, er konnte es einfach nicht ertragen, dass wir alle verloren gehen für alle Ewigkeit. Es war einfach die außergewöhnlich große Liebe Gottes, die ihn so handeln ließ. Gottes Liebe zu uns war so stark, dass er nicht anders konnte. Deshalb war er bereit, Mensch zu werden, um uns zu retten. Ich kann mich an einen Vortrag erinnern von einem alten Evangelisten, der schon jetzt, ich weiß nicht wie lange, vielleicht 20 Jahre tot, einige von euch werden ihn gekannt haben, J.J. Töfs. Und der hat mal gesagt, als es soweit war, noch bevor die Welt überhaupt gegründet wurde, hat Gottes Sohn gesagt, mit menschlichen Worten, ich will gehen, mich hingeben für eine verlorene Welt. Ich fand diese Formulierung damals so schön. Jesus hat es von Anfang bis Ende ganz freiwillig getan, aus lauter Liebe. Er wusste, was auf ihn zukam. Und trotzdem wurde er Mensch mit all den Unannehmlichkeiten. Am letzten Sonntag sind wir die Eckendorfer Straße stadtauswärts gefahren und da steht auf der rechten Seite ein Anhänger. Ich bin sicher, die meisten von euch haben den schon mal gesehen. Und da ist ein Schild drauf und da steht: Jesus, dein Retter oder dein Richter. Entscheide dich heute. Das ist so ein Schlagwort. Aber ich finde, da ist unglaublich viel Wahrheit drin. Heute ist der dritte Advent und in einer guten Woche werden Millionen von Menschen wieder Weihnachten feiern. Da kommen die Familien zusammen, feiern das große Fest der Liebe, wie es oft genannt wird, oder auch das Fest des Friedens, das Fest der Familien. Und ich frage mich, was begründet diese große Freude des Festes? Was ist der Inhalt von Weihnachten? An diesem Fest der Liebe, wie es so oft genannt wird, sind die meisten Menschen glücklich? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Da gibt es einen tollen Weihnachtsbraten, viele Geschenke und alle mögen sich. Wenn man die Schlager ein bisschen im Radio mal hört, die Texte, oh, dann kann einem schlecht werden. Die beschreiben Weihnachten ganz anders, als wir das kennen. Was da alles beschrieben wird. Aber wisst ihr, was da fehlt? Der Inhalt von Weihnachten. Ich vermute mal, die meisten von euch haben dieses nicht ganz alte, sogenannte Weihnachtslied gehört, was oft im Radio kommt, jetzt in dieser Adventszeit, und zwar Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Also Letzte Weihnachten schenkte ich dir mein Herz, aber gleich am nächsten Tag warfst du es fort. Und im Radio wird immer wieder gesagt, das wäre ein Weihnachtslied. Was ist da eigentlich von Weihnachten dran? Das Einzige, was mit Weihnachten zu tun hat, ist, dass er sich letzte Weihnachten in, ja wahrscheinlich, eine Frau verliebt hat und nach einem Tag war diese Liebe schon wieder weg. Hat das was mit Weihnachten zu tun? Ist das ein Weihnachtsthema? Und ich frage mich, geht es vielleicht langsam wieder um eine neue Art von Love Parade? Weihnachten ist das Fest der Liebe Gottes. Und nicht einfach nur das Fest, wo die Menschen sich lieben. Nein, das Weihnachtsthema ist, Gott hat seine Liebe, die so stark ist, uns Menschen bewiesen dadurch, dass Jesus Mensch wurde. Der Mittelpunkt sind nicht wir Menschen, ist nicht unsere Liebe, unsere Freundschaft vielleicht in der Familie, sondern der Mittelpunkt des Festes ist Gott, ist Jesus. Gottes Sohn wurde als kleines Kind geboren und er wurde bettelarm. Es kam der König der Welt und es war kein Platz für ihn. Und später musste er mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen. Das alles wusste Gott noch lange bevor es soweit war, lange vor Weihnachten. Trotzdem war der Sohn Gottes bereit, diesen Schritt zu gehen. Unsere Zukunft hat ihn so sehr gerührt, dass er bereit war, alles zu geben, um uns zu retten. Und das führte ihn, Jesus, ans Kreuz, wo er qualvoll starb. Er hat alles getan, um uns zu retten. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist, ihm, Jesus, Antwort geben auf seine Einladung. Er fordert uns auf, für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ihm in einem Gebet Antwort zu geben. Ja, Jesus ist gekommen, er hat alles getan, um uns zu retten, weil er wusste, wie schrecklich es ist, ewig verloren zu sein. Und jetzt wartet er darauf, dass jeder, der diese Botschaft hört, klar Ja sagt. Jesus, dein Retter oder dein Richter? Das hört man nicht gern und schon gar nicht in der Advents- und Weihnachtszeit, aber es geht hier um alles. Wenn wir das Rettungsangebot von Jesus im Gebet annehmen und dann ein Leben in der Gemeinschaft mit ihm führen, sind wir für alle Ewigkeit gerettet. Ein größeres Geschenk gibt es nicht auf der Erde. Das ist das Weihnachtsgeschenk. Und in diesem Zusammenhang muss ich häufig daran denken, Christen, die älter werden. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre Rentner und ich merke, da kommen im Laufe des Alters manchmal Zweifel. Wenn ich an den Mist denke, den ich in meinem Leben verzapft habe, dann kommen manchmal Zweifel, kann das wirklich sein, dass Gott das alles wirklich vergeben hat? Ja, das kann nicht nur, das ist hundertprozentig. Jede Sünde, alles, was ich dem Herrn Jesus bekannt habe, hat er bezahlt für mich. Und wisst ihr, Gott ist sehr, sehr absolut gerecht. und er wird niemals eine Sünde zweimal bestrafen. Könnt ihr folgen? Jesus hat für mich am Kreuz bezahlt. Damit ist die Sünde für alle Ewigkeit weg. Das lehrt uns die Bibel. Er wird nicht noch einmal kommen und sagen, ja, Alfred, aber du hast das und das und das gemacht. Jetzt musst du für ein paar Jahrzehnte ins Fegefeuer oder so. Sowas gibt es nicht bei unserem Gott. Weil Christus 100% bezahlt hat für mich und für jeden, der ihm seine Schuld bekennt und sagt, ja, Herr, ich will. Jeder, der Jesus vertraut, so sagt es uns die Bibel, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er kommt nicht mehr ins Gericht. Und das Gericht ist die Kehrseite dieser Medaille, die sich so wunderbar anhört. Und diese Kehrseite heißt, entscheiden wir uns nicht für Jesus, wird derselbe Jesus uns beim letzten göttlichen Gericht der Weltgeschichte schuldig sprechen, wenn wir uns nicht entscheiden. Das gehört auch zur Weihnachtsgeschichte, weil er, Jesus, sich selbst so klein gemacht hat und für alle Sünden der Menschen mit seinem Leben bezahlt hat. Deshalb hat Gott der Vater ihn, Jesus, zum Herrn bestimmt und hat ihn zum höchsten Richter bestellt. Jesus will heute dein und mein Retter sein. Wenn wir aber die Chance verstreichen lassen und ihm keine positive Antwort geben oder ihn auch nur ignorieren, wird er am Ende aller Zeiten unser Richter sein, der über uns das furchtbare Urteil sprechen wird. Jesus, dein Retter oder dein Richter? Entscheide dich heute. Wer wirklich mit einer großen, bleibenden Freude Weihnachten feiern will, der braucht nur Jesus. Er schenkt echte, tiefe, bleibende Freude. Möge der Herr es schenken, dass wir alle dabei sind, jeder einzelne von uns, und Weihnachten feiern in der Gewissheit, ich gehöre Jesus in alle Ewigkeit und gehe nicht verloren. Amen.